Wir sagen seit einigen Wochen, Herr, lehre uns beten. Wir hören darauf, wie die Gottesmänner und Gottesfrauen im Neuen Testament beten. Und wir wollen ja besonders schauen, was ist im Zentrum ihrer Gebete? Und wie deckt sich das oder wie unterscheidet sich auch davon, wie wir meistens beten? Und wie kann das unser Gebetsleben verändern, herausfordern, uns dazu ermutigen, weiterzugehen? Und wir haben letzte Woche uns ein Gebet angeschaut, wo Jesus selbst für alle seine Nachfolger betet, ganz ausdrücklich auch für die, die später zum Glauben kommen. Fand ich sehr ermutigend. Und heute wollen wir uns ein Gebet anschauen, was Paulus betet, zunächst mal für eine oder einige Gemeinden, die er gegründet hatte, aber ich denke, was auch ein Gebet für uns ist und was uns inspirieren kann, weiterzugehen, weiter auch zu beten. Und ich lade euch ein, das mit mir anzuschauen. Das ist im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Worum betet ein Gemeindegründer für seine Gemeinde, die, ich habe mal das nachgerechnet, ungefähr 7 Jahre alt ist? Da würden mir so einige Gebetsanliegen einfallen. Viele Dinge, für die man beten könnte in einer Gemeinde, die noch irgendwo im Aufbau ist, in sich formieren. Paulus betet hier für eine Sache. Er betet ja an anderen Stellen auch für anderes. Aber hier betet er für eines, nämlich für Offenbarung. Für, wie er das ausdrückt, geöffnete Augen des Herzens. Und wir wollen schauen, in welcher Haltung macht er das und auf welcher Grundlage betet er das. Paulus betet zum einen, er betet auf der Grundlage von Gottes Werk, von Gottes Handeln bisher. Darum auch ich, so fängt er an, und wenn wir in der Bibel lesen, darum, dann ist es die schlaue Frage des Bibellesers, warum? Ja, es ist relativ einfach. Worauf bezieht er sich hier? Er hat, wenn ihr den Anfang von Kapitel 1 lest, im Epheserbrief, viele haben das irgendwo so im Hinterkopf, da hat er Gott gepriesen für alles, was Gott den Glaubenden schenkt. Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gott hat uns erwählt, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns erlöst, er hat uns unsere Schuld vergeben, er hat uns zu Erben eingesetzt. Und das entfaltet er. In ihm habt ihr dies, in ihm hat er das getan, in ihm, in Christus. Seid ihr so reich beschenkt. Und dann wird er spezifischer in den letzten 2 Versen 13 und 14, da spricht er über die Gemeinde in Ephesus. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, Als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Weil Gott euch durch Christus mit allem geistlichen Segen gesegnet hat. Weil er euch berufen hat, seine Kinder zu sein. Weil er euch mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Weil ihr zu seiner Ehre lebt. Dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit, heißt es da. Und weil ihr auf eine, im wahrsten Sinne des Wortes, herrliche Zukunft zugeht. Darum bete ich für euch, sagt Paulus. Das ist die Grundlage. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für unser Gebet. Wir fangen nie bei Null an. Wenn wir beten, fangen wir nie bei Null an. Ich sage nicht eines Tages, vielleicht gibt es ja einen Gott. Ich will mal mit ihm reden und dann fange ich an. Und dann gucke ich mal, ob was passiert. Das erlebe ich vielleicht so. Ja, und bei vielen war der Anfang der Reise so ein Gebet, Herr Gott, wenn es dich irgendwie gibt, wenn es da irgendwas gibt, dann ist gut, du tust jetzt was. Und dann haben sie erlebt, dass Gott handelt. Aus unserer Sicht ist das so. So wie ein Steinwurf in die Dunkelheit hinein und du horchst dann, ob es irgendwo irgendein Klonk gibt oder so, irgendeine Reaktion. Aber in Wahrheit fängst du nie bei Null an. In Wahrheit hat Gott schon viel früher angefangen. Mit dir. Er hat dich erwählt, sagt Paulus hier, bevor er die Welt geschaffen hat. Hat er gesagt, der Lutz, der Martin, die Lizzie, die sollen zu meiner Familie gehören. Er hat seinen Sohn gesandt, um für dich zu sterben, als an dich noch nicht zu denken war. Außer von Gott, der schon an dich dachte. Er hat dich, sagt David, gebildet im Mutterleibe. Er hat dich bis hierher geführt, durch Höhen und durch Tiefen. Und da gibt es diesen Wahnsinnsvorlauf, der uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Und wir tasten uns vor, werfen diesen Stein ins Dunkel, öffnen da eine Tür und da trittst du in die Gegenwart des Unvergänglichen, des Uralten, des ewig Jungen, dessen, der das Universum zusammenhält. Und der wendet sich dir zu und sagt, da bist du ja. Ich habe lange auf dich gewartet. Ich habe alles vorbereitet für dich. Ihr Lieben, das ist so wichtig, wenn wir zu Gott kommen. Wir fangen nie bei Null an. Du musst Gott nicht überreden, dass er sich dir zuwendet. Du musst ihn nicht bestechen mit irgendwas oder beeindrucken. Ja, ist ja ein netter Versuch. Nein, er hat schon lange angefangen. Er hat eine viel längere Geschichte mit dir als du mit ihm. Und auf der Grundlage fangen wir an. Und dann ist es eigentlich fast zwingend, dass es weitergeht. In welcher Haltung betet Paulus hier? Er betet in einer Haltung der Dankbarkeit. Das hat sich rumgesprochen. Meistens beginnt Paulus seine Gebete mit Dank. Und so auch hier darum, weil Gott das alles getan hat, weil ich gehört habe von eurem Glauben an Jesus, von eurer Liebe für die anderen Christen, weil sich dieses Werk Gottes also auswirkt, mit anderen Worten, in eurem Leben. Ja, erstmal haben wir gesagt, was hat Gott alles schon getan? Was hat er für Grund gelegt? Und jetzt sagt er, weil ich gehört habe davon. Ja, da passiert wirklich was. Das ist nicht irgendeine Theorie oder irgendeine tote Richtigkeit, sondern da lebt was bei euch. Darum höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Also das steht so nebeneinander. Erstens, ich danke. Zweitens, ich bete. Und dabei geht es nicht darum, ihr Lieben, die richtige Formel zu gebrauchen. Ja, du musst aber erstmal Danke sagen. Wie sagt man, und Professor bringen wir Jonathan gerade bei, danke Papa, wenn er sich dann erwischt fühlt, dass er da was vergessen hat. Es geht nicht um die richtige Formel und uns geht es ja auch nicht darum, dass er das Wort sagt, an der richtigen, das Zauberwort, sondern dass er in eine Haltung der Dankbarkeit reinwächst. Und das ist manchmal mit solchen äußeren Übungen, fängt das erstmal an. Also, es geht nicht darum, dass dein Gebet, deine Bitten nicht funktionieren, wenn du nicht vorher gedankt hast für mindestens drei Dinge. Aber wenn ich mein Gebet mit, und es gibt Situationen, und auch in der Bibel gibt es Situationen, wo ein Gebet nicht sagt, ich danke meinem Gott, wann immer ich an euch denke, und dann bete ich auch, sondern das Gebet lautet, Herr, hilf! Warum schläfst du? Wach auf! Tu was! Und dann sagt Gott nicht, du hast mir aber gar nicht gedankt. Aber wenn wir uns das einüben, wenn wir uns Zeit nehmen zum Gebet, dass wir anfangen damit zu schauen, wofür wollen wir danken. Ich glaube, das hat mehrere Auswirkungen. Zum Ersten gebe ich Gott damit die Ehre, dass ich seine Taten bekenne. Paulus sagt, er hat das alles getan, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Du lebst, um Gott die Ehre zu geben. Und wenn du ihm dankst für sein Tun, dann ehrst du ihn damit. Und das freut ihn und das baut eure Beziehung auf. Zweitens, wenn du dankst, dann baust du deinen Glauben auf. Weil du dich trainierst, die Dinge wahrzunehmen, die dankenswert sind. Die Dinge zu sehen, die Gott getan hat. Wir sind oft ab Werk nicht, aber so durch das Leben trainiert, auf die Lücken zu sehen. Und auf das, was nicht funktioniert. Und auf das, was noch nicht da ist. Das ist ja ganz gut und schön, aber ich sehe Menschen, der Blinde, den Jesus heilt, ich sehe Menschen wie Bäume umhergehen. Was soll das denn für eine Heilung sein, bitteschön? Also, ich sehe ja gar nicht klar. Nein, es ist gut, wenn wir uns trainieren, zu sehen, was hat Gott denn getan? Wofür kann ich ihm heute danken? Auch wenn ich noch nicht das Ziel erreicht habe, wo ich eigentlich hin will. Das, wo ich für bete. Aber auf dem Weg hat Gott mich beschenkt. Und das ist gut, das wahrzunehmen. Und schließlich, und es ist damit verbunden, wenn ich danke, dann gewinne ich eine andere Sichtweise für die Menschen um mich herum und für die Situationen, in denen ich drinstecke oder in die ich reinkomme. Wenn ich nämlich nicht nur die Defizite meditiere, also ständig darüber nachdenke, darum kreise, vielleicht sogar dafür bete, Veränderung bei dem, was alles nicht richtig ist bei meinem Gegenüber oder in meinem Leben. Da fällt einem ja vieles ein. Wenn ich in den Spiegel gucke, fällt mir auch vieles ein, was nicht so ist, wie es sein soll. Aber es ist gut, wenn ich nicht nur darum kreise, sondern wenn ich wirklich schaue, wo ist Grund zum Danken. Das hilft mir dann, auch mal meinen Nächsten anders zu sehen und anders durchs Leben zu gehen. Und ich will dazu sagen, manchmal betest du vielleicht für einen Menschen oder für eine Situation, da ist es extrem schwer. Und das ist also, ja, wofür, wenn du für Osama bin Laden betest oder für, ich weiß nicht, den Kannibalen von Rotenburg, um mal ein Extrembeispiel zu nennen. Und vielleicht gibt es auch ein paar Leute in deiner Umgebung, wo das ein bisschen schwierig ist. Ja, wofür danke ich da? Und du kannst immer danken, dass Gottes Verheißungen gelten, jedem Menschen. Dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, dass er ihn verherrlicht. Und selbst wenn das auf ganz extreme, krasse Weise nicht der Fall ist im Moment, sondern das Gegenteil der Fall ist bei den Menschen, dann auch der ist nicht zu weit weg, auch der entzieht sich nicht deinem Zugriff, Gott. Dafür danke ich dir. Und jetzt will ich diesen Zugriff sehen, jetzt will ich sehen, dass du was tust. Also, wir danken. Es ist gut, damit anzufangen, und damit fängt Paulus an. Das ist kein Zufall einerseits und das ist keine gedankenlose Formel andererseits. Paulus schreibt das ja immer so in seinen Briefen. Da wird das wohl, da denkt er gar nicht mehr drüber nach. Nein, das ist sehr bewusst. Und weil das alles gilt, darum ist Paulus ermutigt, dann auch weiterzugehen in die Fürbitte. Und es ist gut, wenn wir auch ermutigt sind für die Fürbitte. Und warum betet er? Er betet, ich habe es schon gesagt, um Offenbarung. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wir brauchen Offenbarung. Und damit meine ich jetzt nicht dieses wunderbare, kostbare Buch, was Gott uns geschenkt hat. Ich sage gleich noch was dazu, wie das dann zusammenhängt. Ein Christ ist jemand, der Gott durch Jesus Christus kennengelernt hat. Und wie geschieht das? Du kannst deine Geschichte erzählen, was war da, da kam der Mensch und hat mir das erzählt und hat mir jenes Buch gegeben, wie diese Kassette, ich war auf der Veranstaltung. Für Paulus ist klar, im Grunde, auf der grundsätzlichen Ebene, Gott ist der Hauptakteur. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es Gottes Handeln. Er, wir haben das gerade, wenn ihr den Anfang von Kapitel 1 lest, da sehen wir das, er erwählt, er beruft, er sendet sein Wort, er führt zum Glauben, er versiegelt, er verherrlicht. Und wir sind dabei nicht passiv. Das regnet nicht einfach auf uns herunter und eines Tages sagen wir, huch, ich glaube. Aber dass wir überhaupt im Glauben antworten können, dass wir dann irgendwann zitternd oder fröhlich diese Schritte gehen auf Jesus zu, dass da Glauben in unser Herz reinkommt, das ist Wirkung des Heiligen Geistes, das ist Geschenk, gnädiges Geschenk unseres Gottes. Und darum ist das kein Widerspruch, wenn Paulus betet, dass Gott den Ephesern gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er betet für Menschen, die schon glauben, die Gott erkannt haben. Er betet, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit gibt, ihn zu erkennen. Sie haben das Evangelium, sie glauben an das Evangelium, sie haben vieles von Paulus selbst gehört. Paulus war 2 Jahre in Ephesus, hat die Gemeinde gelehrt. Und er war nicht nach 25 Minuten fertig, lesen wir an der Apostelgeschichte. Sie haben vieles empfangen. Sie sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als sie gläubig wurden. Daran erinnert Paulus sie. Aber diese Menschen sind nicht fertig mit Gott. Das ist nicht alles abgeschlossen. Ihr glaubt jetzt Häkchen dran, weiter im Text. Sie und wir sollen tiefer erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Sollen mehr Gewissheit erlangen, was ihnen, was uns geschenkt ist. Warum? Weil ich gehört habe von eurer Liebe und eurem Glauben. Darum bete ich, dass es weitergeht, dass Gott weiteres Wachstum schenkt. Es ist gut, wenn wir dafür beten. Für uns selbst, dass wir uns nicht irgendwann zur Ruhe setzen, sagen, oh ja, jetzt habe ich so ungefähr gecheckt. Dass wir das auch beten für unsere Gemeinde, für seine Gemeinde überhaupt, dass wir weiter da hineinwachsen, in diese Wahrheit Gottes. Und die Bibel lehrt uns Dankbarkeit. Das ist wichtig, dass wir nicht finden, das ist ja alles Mist hier. Und es gibt Christen, die, ich denke, von Gott so eine Unzufriedenheit kriegen über ihren Ist-Zustand, aber dann in eine Verzweiflung reinkommen. Was alles? Und dann, wenn man erstmal ein bisschen das wahrnimmt und nicht mehr alles ganz rosig findet, da sieht man ja, was alles nicht läuft. Ich bin 18 Jahre oder so mit Jesus unterwegs, habe vieles auch schon erlebt, was doll läuft, aber vieles auch, was in die Binsen gegangen ist. Und man kann zynisch werden. Aber das ist nicht der Weg, den Gott uns führt. Wir sollen dankbar sein für das, was er schon geschenkt hat, aber wir sollen auch diese heilige Unzufriedenheit bewahren. Das ist noch nicht alles. Wir sollen nicht in so eine Selbstzufriedenheit reinrutschen. Ich habe ein gutes Level erreicht. Ich bin frömmer als die meisten. Gott will dich weiterführen, ob du 3 Wochen oder 30 Jahre ihm schon nachfolgst. Er hat noch mehr für dich. Unser Gott ist unendlich. Ja, unser Gott ist unendlich. Da kommst du. Er hat immer noch mehr. Du kommst nie ans Ende. Wie geschieht das? Wie wachsen wir da rein? Wie erkennen wir ihn tiefer? Gott hat uns viele wunderbare Hilfen an die Hand gegeben. Die will ich hier nicht aussparen, um die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. Und in der Kirchengeschichte wurden die oft als Gnadenmittel bezeichnet. Das ist etwas altertümliches Wort vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr damit lebt. Hast du heute schon ein paar Gnadenmittel empfangen? Mir gefällt das eigentlich. Das ist kein Werkzeug, mit dem ich irgendwas wie Gott manipuliere, aber es sind Hilfsmittel, mit denen ich Gemeinschaft mit Gott leben kann, mit denen ich seine Gnade an mich ranlassen kann. Bei Luther ist davon die Rede, der sieht da die Botschaft des Evangeliums in seinem Wort an erster Stelle. Aber auch die Sakramente, wenn wir das Abendmahl feiern und neu Gottes Gnade für uns empfangen, das neu im Glauben annehmen, auch in der Taufe, verstehen wir etwas anders, als Luther es verstanden hat. Aber auch das ist dieses Hineingehen in das, was Gott getan hat. Und bei John Wesley ist von diesen Gnadenmitteln die Rede. Wir haben ja ein paar gelernte Methodisten hier. Also er nennt dann auch diese Dinge, aber auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Den Austausch über Glaubensdinge. Das Gebet, das Fasten, auch das Geben übrigens. Das sind Dinge, die uns helfen, diese Gemeinschaft mit Gott zu gestalten. Übrigens auch Situationen, wo ich anderen diene, können so ein Segen für mich werden, dass mir darin ganz neu Jesus begegnet. Und das sind zentrale Dinge, diese Übung. Das sind nicht irgendwelche exotischen Sachen, die ich genannt habe. Das ist das, was man jemandem, der neu zum Glauben kommt, sagt. Nimm dir eine Bibel, fang an zu lesen, geh in Gemeinschaft mit anderen Christen und so weiter, rede mit Gott. Und im Fasten sagen wir ihm meistens nicht, weil wir das meistens selber nicht so drauf haben. Kann ja noch kommen. Und wenn es bei dir geistlich nicht vorangeht, dann würde ich zuallererst sagen, guck mal, wie es bei diesen Dingen steht. Das sind nicht die Knöpfe, die wir drücken und dann läuft es. Aber ich sag mal, wenn du sagst, ich habe Hunger und dann sagst du, ich habe seit 4 Tagen nichts gegessen, dann würde ich sagen, dann bete ich nicht für dich, dass dein Hunger weggeht. Sondern dann sage ich, geh mal zum Kühlschrank und guck, ob da was ist und sonst suchen wir woanders was. Also, wenn du willst, dass es geistlich weitergeht, dann ist das hier ein guter Ort, um zu suchen. Aber es ist interessant, dass Paulus hier nicht sagt, lest die Bibel, ich schreibe gerade noch fertig, oder betet mehr, sondern er betet hier für das Handeln Gottes. Und das kommt hier wieder zusammen. Und wiederum, dass wenn wir diese Gnadenmittel gebrauchen, um das alte Wort mal zu verwenden, dann hat das auch nur Sinn, wenn Gott handelt. Sonst bleiben das Rituale. Ich finde das eine ganz zentrale Frage und ich wünsche mir, dass uns das wirklich im Herzen klar ist, dass unsere Herzensaugen dafür auf sind. Wie berühren die Wahrheiten Gottes unser Herz? Es gibt häufig dieses Gebet und ich habe das häufig auch schon gehört, wenn Leute für eine Predigt oder für meine Predigten gebetet haben, Herr, mach jetzt dein Wort lebendig. Mach dein Wort lebendig. Und ich weiß, was die Leute, die das beten, damit meinen. Und dann kann ich das auch übersetzen und kann auch Amen dazu sagen. Aber ich will euch sagen, dieses Gebet stellt eigentlich alles auf den Kopf. Dieses Gebet macht dein Wort lebendig, stellt alles auf den Kopf. Das Wort Gottes. Braucht das Wort Gottes, ist, dass wir dafür beten, dass es lebendig wird. Der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch zur Scheidung von Mark und Bein, Geist und Seele. Das ist das Wort Gottes. Da ist kein Problem. Das Problem liegt woanders. Luther geht so weit zu sagen, das Wort Gottes ist clarissima. Das klar. Ja, wenn er über dunkle Bibelstellen nachdenkt, das Wort ist klar. Und Paul Luther war sehr offen darüber, dann zu sagen, also ich weiß überhaupt nicht, wie das hier reingeraten ist in die Bibel. Da hat er nicht irgendwie fromme Sprüche gemacht, aber er sagt, das Wort ist klar, unser Herz ist verdunkelt. Das ist das Problem. Also bete nicht, dass das Wort lebendig wird für dich, sondern bete, dass du lebendig wirst für das Wort. Das ist der Punkt. Und vielleicht hast du das erlebt, bevor du Christ wurdest. Du hast Predigten gehört, Bücher gelesen, hast sogar die Bibel gelesen. Manche haben sogar Theologie studiert, bevor sie gläubig wurden. Gut, andere waren gläubig, bevor sie Theologie studiert haben. Das soll es auch geben. Oder Christen haben dir viel, viel, viel erzählt, manchmal mehr, als du hören wolltest. Und nichts ist passiert. Und dann war irgendwann ein Tag und du hattest so viel schon drauf. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Und da war es nicht, dass jemand dir noch irgendein Argument geliefert hat, was du bisher noch nicht kanntest. Aber irgendwie war ein Hebel umgelegt und das war ein Wahnsinnserlebnis oder es war völlig unspektakulär. Ich bin bei uns in die Jugendgruppe gegangen nach der Konfirmation, weil da ein paar Freunde von mir hingingen und habe vieles gehört, das waren gläubige Leute, die das gemacht haben, die Jugendarbeit, und habe viel gehört und so, und es hat mich sicher irgendwie mein Denken schon geformt. Aber das war nichts, was bewusst was verändert hätte bei mir. Und dann war ich irgendwann bei so einem Glaubensgrundkurs und habe das alles gehört. Und die Sache war klar. Und ich bin am letzten Tag nach vorne gegangen, an dem Abend, habe da mit jemandem gebetet, habe mein Leben Jesus übergeben, wie man so sagt. Und habe den Weg mit ihm begonnen. Und das war nicht, es wurde weder heiß noch kalt, noch zittrig, aber es war einfach für mich glasklar. Das ist die Wahrheit, das ist der Weg, den du gehen musst. Und da hat Gott mir mein Herz erleuchtet, meine Herzensaugen erleuchtet, wie Paulus das hier sagt. Da ist etwas anderes passiert. Und vielleicht erlebst du das bei Menschen um dich rum, denen du von Jesus erzählst. Die haben schon alles gehört, aber die sind irgendwie nicht zu kriegen. Und du denkst dich, was ist da los? Oder du erlebst es bei dir selbst. Du bist seit Jahren Christ, aber du merkst, wie vieles, was du hörst, an dir vorbeigeht. Und du irgendwie sagst, das ist ja schön, aber für irgendwen anders. Und es erreicht dich dein Herz. Dann will ich sagen, dann hör nicht auf mit dem Bibellesen, mit den anderen Dingen. Dann hör auch nicht auf, deinen Freunden Jesus zu bezeugen. Du musst dir nicht zupredigen und jetzt erst recht, gib ihm Saures, aber lass weiter einfach Jesus leuchten vor ihnen. Aber bete auch dafür, dass Gott dir oder ihnen gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wir müssen den Unterschied da sehen. Diese Gnadenmittel sind einfach zu erfassen. Das ist keine Zauberei. Wir sprechen, wir schweigen, wir kauen, wir tauchen unter, wir fasten, wir lesen. Das sind ganz einfache Tätigkeiten. Beim Fasten diskutieren einige, ob das einfach ist. Das kann jeder machen. Und so hat Gott das eingerichtet. Aber damit sind wir dann versucht zu meinen, wir können das Erkennen Gottes machen. Du liest einfach das jetzt jeden Tag oder bete das oder nimm das und dann funktioniert das. So läuft das nicht. Gott gibt uns diese Mittel. Aber dass wir ihn erkennen, dass Glaube entsteht, dass ein Herz verändert wird durch das Wort Gottes, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben findet an diesen Gott der Herrlichkeit, das ist allein Gottes Handeln. Das ist Gottes Werk. Das ist sein übernatürliches Handeln. Das ist Heiliger Geist pur. Und wir beten um diese Offenbarung oder Erleuchtung. Hier ist von beiden die Rede. Christen haben oft gesagt, Offenbarung, sagen wir, wenn wir diese einmalige Offenbarung in Christus, im Wort Gottes, in der Bibel meinen. Und dann bei dem, was dann immer noch wieder passieren muss, sprechen wir von Erleuchtung, um das ein bisschen auseinander zu fieseln. Ich finde das ganz hilfreich, diese Unterscheidung, vielleicht ihr auch, vielleicht auch nicht. Aber das ist das, was geschehen muss auf jeden. Wir brauchen beides. Wir brauchen es, dass Gott einmal geredet hat. Dass er gekommen ist in seinem Sohn, um uns zu zeigen, wer er ist. Und dass Männer Gottes das geleitet vom Heiligen Geist aufgeschrieben haben für uns. Sonst hätten wir überhaupt kein Fundament. Dann träumst du irgendwas und du weißt, du kannst den Anker nirgends werfen, weil kein Grund da ist. Aber dann brauchst du auch diese Erleuchtung. Dass Gott wirklich jetzt das in dein Herz hineinbringt. Und in der Telekommunikation spricht man von der letzten Meile. Ja, es gibt diese ganzen Privatanbieter, über die man telefonieren kann, aber die Kupferkabel, die letzte Meile, also das letzte Stückchen in die Wohnung rein, bis zur Telefondose, das gehört immer noch der Telekom. Und deshalb müssen die da alle noch bezahlen an die. Es gibt diese letzte Meile und das kann nur der Geist Gottes tun. Und das kann uns entmutigen. Ja, was kann ich denn dann noch tun? Ich kann mir hier den Mund fusselig reden. Und wenn der Geist Gottes nichts tut, dann sitzt ihr da und guckt mich an wie Auto und es passiert nichts. Und das kann mich sehr frustrieren oder ich ärgere mich über euch oder was auch immer. Aber es kann mir auch Mut machen. Und mir macht es Mut. Das liegt nicht in meinen Möglichkeiten, dass bei euch was von Gottes Wahrheit ankommt. Sondern es liegt an Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Der Prophet sagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und das ist eine gute Alternative, weil das viel mächtiger ist. Weil Gott viel mehr Möglichkeiten hat, zu dir durchzudringen als ich. Und wenn du heute nicht in Gottes Gegenwart kommst, ja, dann beschwer dich nicht bei der Lobpreisleiterin oder über die Lobpreisleiterin, bei jemand anders. Das ist auch beliebt. Wenn du Gottes Reden nicht vernimmst, dann beklage dich nicht beim oder über den Prediger. Ja, konstruktive Kritik kann ja sein, aber und die Lobpreisleiterin und der Prediger sind vor Gott verantwortlich für das, was sie tun. Aber diese Last können wir nicht tragen und die kann kein Mensch tragen. Und sie reden davon, dass der Lobpreisleiter den Job hat, die Gemeinde in die Gegenwart Gottes zu führen. Und wir sagen, um Himmels Willen, dafür ist Christus gestorben. Was soll da mit dem Lobpreisleiter passieren? Nein, ich meine das ernst. Jesus hat es getan. Und wir sind Gnadenmittel sozusagen, um diesen Begriff mal etwas zu dehnen. Wir wollen euch helfen. Und hoffentlich ist es eine Hilfe und nicht eine Ablenkung. Daran wollen wir arbeiten. Aber wir beten, dass Gott es tut, dass Gott euch in seine Gegenwart zieht, dass Gott sein Wort in euer Herz gibt. Dass Gott euer Herz wach macht, dass Gott mein Herz übrigens auch wach macht. Für sein Wort. Und uns ist gut, wenn uns diese Wahrheit ins Gebet treibt, wie der Psalmbeter betet, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das ist, und an deinem Evangelium würde ich ergänzen, das ist das Wunder, was Gott tut, dass er uns die Augen öffnet, dass er unseren Nachbarn die Augen öffnet. Und da können wir drauf bauen, dafür können wir beten. Da müssen wir manchmal Geduld lernen, wenn es nicht in unserem Timing geschieht. Aber es ist in Gottes Hand. Ich glaube, da ist es gut aufgehoben. Okay. Wir wollen uns noch kurz die Anliegen anschauen, für die Paulus hier betet. Was soll Gott uns denn offenbaren? Paulus nennt einige Dinge. Das erste, erkennen, wer Gott ist. Er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und das steht immer am Anfang, ihr Lieben. Wir erkennen Gott, wir begegnen Gott als Person. Er ist unser Gegenüber. Er ist nicht ein Prinzip für uns. Er ist nicht eine Idee oder sonst irgendetwas, irgendein Glaubenssystem. Und die können ja sehr unterschiedlich sein, diese Systeme, die wir uns bauen. Die können hochakademisch sein und die können auch eher volkstümlich sein, will ich mal sagen. Also wo wir uns irgendwas zurechtlegen, wie wir beten, damit dann das kommt, was wir haben wollen. Paulus betet nicht, dass wir viel über Gott lernen, sondern dass wir Gott kennenlernen. Und Christen und Nichtchristen laufen rum manchmal mit zwei verschiedenen oder einem von zwei Missverständnissen über Gott, wahrscheinlich noch viel mehr. Das eine ist, ich weiß alles über ihn, ich habe die Wahrheit, da steht sie. Und das ist das, was Christen manchmal vorgeworfen wird, manchmal zu Unrecht, manchmal aber auch zu Recht, dass wir so tun, als hätten wir die Wahrheit gepachtet. Das andere Missverständnis ist, Gott ist so groß und so ewig und so anders, dass ich ihn sowieso nicht erkennen kann. Dass es doch vermessen wäre, irgendwas über ihn auszusagen. Ich kann erzählen, was ich so fühle und denke, aber zu sagen, Gott ist, Punkt, 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 ist doch Gottes Lästerung. Das ist im Prinzip, das klingt sehr fromm, das klingt sehr demütig, aber das hat mehr mit Islam als mit Christentum zu tun. Wo Allah so weit weg ist, dass es in der Tat für einen Moslem Gotteslästerung wäre, zu sagen, Yvonne, Gott möchte dich im Himmel haben. Für einen Moslem, nicht wegen Yvonne, sondern weil Gott souverän ist. Gott kann sich das, Allah kann sich das noch in der letzten Sekunde anders überlegen. Und wer wollte ihn verklagen? Und wir können Gott auch nicht verklagen, aber Gott hat sich festgelegt in seinem Sohn. Er hat sich geoffenbart in Christus und in seinem Wort. Und das klingt so fromm, zu sagen, wir können ja nichts erkennen, aber damit verachten wir seine Offenbarung. Und das hat dann gar nichts mehr mit Demut zu tun. Er hat sich uns mitgeteilt. Er will unsere Herzen erleuchten. Also können wir ihn erkennen. Wir können ihn nie erschöpfend erkennen. Da werden wir noch eine ganze Ewigkeit Zeit haben, da immer noch weiter zu wachsen. Aber wir können ihn erkennen. Wir können sagen, Gott ist die Liebe. Wir können sagen, Gott ist zornig über Sünde. Wir können sagen, Gott ist heilig. Und niemand kann zu ihm kommen, außer durch Christus. Und das Missverständnis, das erste Missverständnis ist, dass der Unterschied verdreht zwischen ich, die Wahrheit hat mich ergriffen, diese Wahrheit, die viel größer ist als ich, oder ich habe die Wahrheit ergriffen und habe sie in die Tasche gesteckt. Das ist der Unterschied. Ja, ich kenne Amerika, ich war schon mal da. Also ich weiß, wo das ist, heißt das. Und ich habe ein bisschen was gelernt über die Mentalität von Amerikanern und über die Landschaft dort. Aber ich kenne da ja nicht jeden Stein. Und auch nicht jeden von den 300 Millionen Leuten, die da rumlaufen. Da rumfahren oder so. Also du kennst Gott. Aber er wird dich immer noch überraschen können. Aber er hat sich gleichzeitig eben festgelegt in seinem Wort. Sagt, so bin ich. Und er wird nicht morgen sagen, ah nee, mit dem Kreuz, das war doch nichts. Jetzt ist irgendwas anderes dran. Und das ist, ja, mir ist es so ein Anliegen, dass wir das begreifen, was für ein Ausdruck von der Liebe Gottes das ist. Dass er sich uns mitteilt überhaupt, dass er überhaupt irgendein Wort an uns weitergibt. Er hätte es ja nicht nötig. Aber er will, dass wir in diese Beziehung mit ihm reinkommen. Und dass wir uns auf ihn verlassen können. Obwohl er alle Möglichkeiten der Welt hat. Aber er widerspricht sich selber nicht. Er widerspricht seinem Wort nicht. Und das ist ein gutes Fundament. Also, ein kleines Kind kann Gott erkennen. Und das, was dieses kleine Kind von Gott erkennt, reicht, in Anführungszeichen, um in Ewigkeit bei ihm zu sein, um errettet zu sein. Und ein heiliger Mann Gottes ist nach 80 Jahren noch lange nicht am Ziel. Dass er sagt, ich habe jetzt schon alles erkannt. Es gibt nichts Neues mehr. Und lass uns beten, dass wir Gott tiefer erkennen. Und dann lass uns auch beten, wie Paulus betet, dass wir wissen, was Gott uns schenkt. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, eigentlich hier, damit ihr wisst, damit ihr Gewissheit habt. Das Herz, da sitzt nach biblischem Verständnis das Denken, das Fühlen, das Wollen, das also nicht nur Emotionen, wie wir es meistens verstehen, sondern so unser ganzes Sein als Mensch. Und das alles ist wichtig für die Begegnung mit Gott. Du musst mit dem Verstand rangehen. Gott sagt, ich liebe dich. Da musst du in deinem Gehirn nachvollziehen, wer bin ich, wer ist Gott, was heißt Liebe, was heißt das für mich? Das ist eine Funktion des Verstandes zunächst mal. Dein Wille ist beteiligt, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Dann kannst du aufstehen oder sitzen bleiben. Und dein Gefühl ist beteiligt, wenn du nur sagst, das sind ja alle schöne Wahrheiten, wie schön, Halleluja, super. Dann ist da auch irgendwas nicht in Ordnung, sondern es ist ja eine Beziehung, da spielen die Emotionen mit rein. Aber für alle diese Dinge ist entscheidend, dass Gott die Herzensaugen erleuchtet. Und ihr wisst, was euch geschenkt ist, nämlich Hoffnung. Die Hoffnung, zu der ihr von ihm berufen seid. Ich will das jetzt hier nicht ausführen, das sind alles einzelne Predigten. Was ist die christliche Hoffnung? Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn wir hier fertig sind, fliegen wir in den Himmel. Vielleicht nach uns die Sintflut, hier, das kann alles in die Binsen gehen. Nein, die Bibel verheißt viel mehr. Im Philipperbrief sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel und dann nicht, wo wir einmal hingehen, sondern woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jesus kommt auf diese Erde, um die Erde zu erneuern, um dich zu erneuern. Das ist die Hoffnung, die du hast. Alle Vergänglichkeit wird überwunden. Die Unsterblichkeit wird verwandelt, nein, die Sterblichkeit wird verwandelt in Unsterblichkeit. Und wir brauchen diese Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass das nicht eine schöne Theorie ist, sondern, oh ja, so habe ich das noch nicht gesehen, sondern dass es wirklich unser Herz packt. Wo gehe ich denn hin? Was ist denn dieses Leben? Was liegt denn vor mir? Das ist explosiv, ihr Lieben. Dann, dass wir erkennen, dass wir wissen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir sind Erben mit Christus, wir haben allerlei Segnungen ererbt. Und wir werden ganz in unser Erbe, der Heilige Geist ist uns gegeben als Unterpfand unseres Erbes, so als Anzahlung. Ja, du hast jetzt schon ganz schön was Schönes mit dem Heiligen Geist und das zeigt dir, was da noch kommt. Das ist noch viel gewaltiger. Aber wir sind auch Gottes Erbteil. Wohl dem Volk, sagt der Psalmist, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wir sind sein Erbe. Der Gott des Universums hat sich eng mit uns verbunden, mit seiner Gemeinde. Das ist nicht einfach ein Trupp von ein paar Leuten, die zufällig das Gleiche glauben ungefähr. Sondern das ist dieses Volk, was Gott sich sammelt. Und schließlich die Kraft, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Das sagt Paulus immer wieder. Mein Wort, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wohlgemerkt, Paulus spielt hier nicht Gottes Wort gegen Gottes Kraft aus. Das wäre widersinnig. Aber menschliche Theorien und Ideen gegen die Kraft Gottes. Euer Glaube ist nicht das Ergebnis von Überredungen, von Theorien, von Experimenten. Probier es doch mal aus mit Jesus und dann wirst du schon sehen, das ist ja ganz schön. Sondern euer Glaube ist ein Resultat von Gottes Kraftwirkung. Die Macht seiner Stärke wurde bei dir wirksam. Deshalb sitzt du hier. Und das ist nicht irgendwas, sondern das ist die Kraft, und das ist kaum zu erfassen. Und deshalb brauchen wir Erleuchtung, um das wirklich zu erkennen. Das ist dieselbe Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, die Christus erhöht hat von der Erde zur Rechten Gottes, eingesetzt hat in Herrlichkeit. Mit dieser Kraft ist er in dir am Werk. Die gleiche Energie kommt da aus der Steckdose sozusagen, die eine Riesenmaschine antreibt. Zu dieser Kraftquelle hast du Zugang. Und jetzt erklär mir doch nochmal die Vokabeln, das geht nicht, das ist unmöglich, das wird nie was, dafür sind wir zu klein in diesem Zusammenhang. Wenn die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, in unserem Werk ist, auch in dieser Gemeinde am Werk ist, vielleicht wäre dann doch die bessere Frage nicht, wie soll das denn gehen, sondern was will Gott? Was ist der Wille Gottes? Und das will er tun. Und er will uns einbauen als Beter und als Geher, als die, die mit anpacken in seiner Kraft, die ohne Ende ist. Wir haben einen lebendigen Gott, ihr Lieben. Er gibt uns ein lebendiges Wort. Er ist Herr über alles, über alle Reiche, Mächte, Ideologien, alles, was Menschen gefangen hält. Und er ist derselbe, der seine Gemeinde führt. Und der dir und mir sagt, ich bin bei dir, ich bin bei euch alle Tage. Und ich bete und lass uns miteinander auch beten, dass wir ihn tiefer erkennen, wer er ist, wie er uns begegnet, was er uns schenkt. Er gebe euch und uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Amen. Herr, ich bete dich an für deine Liebe. Ich bete dich an, dass du dich mitgeteilt hast und dass du dich immer neu mitteilst. Dass du uns in diese Gemeinschaft mit dir führen willst. Dass wir dich kennen dürfen. Dass wir dich lieben dürfen, dass du dich darüber sogar freust. Und dass du uns deine Liebe so deutlich zeigst. Herr, ich bete, dass du wirklich unsere Herzen öffnest. Dass wir nicht unberührt bleiben. Dass wir nicht sagen, oh ja, so kann man das auch sehen. Interessanter Gesichtspunkt. Sondern, dass wir gepackt sind von dir. Und das ist nicht menschliche Überredung, das ist nicht menschliche Manipulation, Und das ist dein Heiliger Geist. So beten wir, komm, Heiliger Geist. Erfülle uns, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort.